Kraftraum Mittelstand. Der Podcast für Unternehmer, Macher und Entscheider. Präsentiert von Fahrenheit.
Willkommen zurück im Kraftraum Mittelstand, dem Podcast für alle, die nicht nur auf Autopilot schalten, sondern gestalten wollen. Ich bin Irene Schönmann.
Und ich bin Markus Liebenbrück. Schön, dass ihr wieder dabei seid, denn heute wird's kontrovers, konkret, ja, und vielleicht auch ein bisschen unbequem.
Denn wir sprechen über ein Thema, das in jedem Unternehmenskopf eigentlich rumgeistert, aber in viel zu wenigen Firmen, glaube ich, dennoch wirklich verankert ist. Es geht natürlich um die Digitalisierung. Unser Episodentitel ist mit Absicht, naja, ein kleiner Tritt gegens Schienbein. Digitalisierung ist kein IT-Projekt. Und warum scheitert der Mittelstand daran?
Ja, und da stecken wir schon mitten im Dilemma. Digitalisierung wird oft wegdelegiert zur IT-Abteilung, zu externen Dienstleistern, ja, und auch sogar zu Praktikanten. Aber ist IT und Digitalisierung überhaupt ein Tool-Projekt oder ein Software-Projekt oder hat das viel mehr mit Unternehmensführung, mit Mindset und mit Haltung zu tun? Und genau darüber sprechen wir heute mit unserem Gast, Martina Bruder. Herzlich willkommen.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Irene, lieber Markus, dass ihr mich eingeladen habt heute über so ein wichtiges Thema, das uns dreien ein, glaube ich, echtes Herzensanliegen ist, hier gemeinsam zu sprechen.
So
und
ist
dann
es.
Auch gerne kontrovers.
Martina, wie schön, dass wir uns kennenlernen durften und schön, dass du ohne Zögern zugesagt hast und heute hier bist. Ja, Martina ist eine erfahrene Führungskraft, die Transformation nicht nur aus PowerPoint-Charts kennt, sondern eigentlich auch aus dem echten Umbrüchen, aus Widerstand, aus Erfolg und ganz viel Scheitern. Sie hat in Konzernen gewirkt, ja, aber sie denkt und handelt mittelständisch. Stell dich doch mal bitte selber vor. Was sollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unbedingt über dich wissen? Dafür hast du 60 Sekunden.
Ja, danke Irene, da beeile ich mich mal. Ich bin seit 35 Jahren in Medienunternehmen tätig, davon 25 Jahre als Geschäftsführerin oder CEO und denke, damit kann ich als ziemlich gestandene Managerin gelten. Ich würde für mich sagen, dass das Zusammentreffen des extremen Veränderungsdrucks in den Medien durch die Digitalisierung mit meiner ganz persönlichen Leidenschaft für Veränderung und meinem Talent, Veränderungsprozesse zu gestalten und zu führen, mich letztlich zur Transformationsexpertin gemacht haben. Und zu meinem Glück habe ich darin auch meine berufliche Erfüllung gefunden. Und zum Thema Konzern, ja richtig, ich habe die allermeisten Jahre in globalen Unternehmen gearbeitet, aber auch im Mittelstand, in Start-up und Scale-up. Und wenn ich unseren Zuschauern vorab schon was mitgeben kann, auch im Konzern wird bestenfalls zumindest auf der lokalen Ebene mittelständisch gedacht und geführt.
Das waren, glaube ich, genau 60 Sekunden, oder Markus?
Ja, ich glaube, vielleicht waren es sogar 10 Sekunden mehr, aber die haben wir dir gerne gegeben. Martina hat es gerade schon selber gesagt, wer jetzt denkt, oh, sie kommt aus Konzern, aus der Konzerndenke, dem sei auf jeden Fall gesagt und sie hat es schon angekündigt, sie denkt dort mittelständig, also in langfristigen Maßstäben und nicht in 4 bis 5 Jahre Vertragslogiken, wie man das oft ein bisschen klischeehaft aus Konzernen auch kennt oder auch über sie sagt. Mit ihr sprechen wir heute über die Bedeutung des Mittelstands und sie hat auch, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür, womit sich eigentlich in der Digitalisierung der Mittelstand denn eigentlich so schwer tut.
Damit würde ich auch gerne direkt in die Diskussion einsteigen. Also liebe Martina, Hand aufs Herz, aus deiner Perspektive, was glaubst du, warum scheitert der Mittelstand an der Digitalisierung wirklich?
Also Irene, das ist eine gute Frage. Zumal, wenn man bedenkt, dass ein Drittel der Innovationsleistungen in Deutschland aus dem Mittelstand kommt und 35% der Investitionen in Forschung und Entwicklung durch den Mittelstand finanziert werden. Also am Mut liegt es nicht. An der Innovationsfreude oder Veränderungsbereitschaft liegt es nicht. In meiner Wahrnehmung liegt es aber daran, dass der Mittelstand extrem aufs Machertum, aufs operative Geschäft konzentriert ist und sich selten die Zeit nimmt, zurückzutreten, um strategische Veränderungen mit der nötigen Aufmerksamkeit und vielleicht auch dem nötigen Investment, aber bleiben wir bei der Aufmerksamkeit, zu planen. Euer erster Podcast ging um das Thema Marke. Ich habe da viel Gemeinsames erkannt. Also aus dem Doing, wir machen Geschäft hier. Das ist das, was wir machen. Das ist ein wunderbares Mindset, das den Erfolg des Mittelstands ja definiert. Das einem aber dann im Weg steht, wenn man mal zurücktreten muss und sich mit dem beschäftigen muss, wo man nicht in seiner Komfortzone ist, was man kann, nämlich das operative Machen.
Ja, da kommen wir auch zu einem ganz guten Punkt, wenn du sagst von Machen und was muss umgesetzt werden, so werden dann auch solche Digitalisierungsprojekte ja auch oft eigentlich eher zu so einem Technikprojekt und sind dann trotzdem keine Chefsache. Wie siehst du das?
Du sprichst damit natürlich einen Kardinalfehler an. Wenn ich über Digitalisierung in einem Unternehmen spreche, spreche ich ja nicht über die Einführung einer neuen Software. Das ist keine meiner IT-Abteilung. Ich spreche ja über eine grundlegende Änderung des Modus operandi in meinem Unternehmen oder auch der Art und Weise, wie Arbeitsprozesse strukturiert und organisiert werden. Und damit erfasst du ja jeden Mitarbeiter im Unternehmen. Jeden. Jeder muss seine Arbeitsweise letztlich verändern, wenn Digitalisierung auf der Unternehmensebene relevant betrieben wird. Und übrigens ist Digitalisierung ja auch eine Notwendigkeit. Also wir alle wissen ja, dass die Effizienzgewinne absolut zwingend notwendig sind, wenn ich die Fachkräfte nicht mehr finde, wenn ich die Bürokräfte nicht mehr finde, wenn ich den ganzen Support nicht mehr habe. Also Digitalisierung ist eine Überlebensnotwendigkeit. Und sie geht nur in dem Moment, wo ich sie begreife als ein holistisches Projekt und es mir gelingt, auch alle, wirklich alle Mitarbeiter davon zu überzeugen, dass das eine sinnvolle Initiative für das Unternehmen ist, in die sie sich positiv mit einbringen müssen können.
Absolut, aber dann würde ich gerne die Frage nochmal umdrehen. Und was glaubst du, was muss der Mittelständler oder der Mittelstand verlernen, bevor es überhaupt loslegen kann?
Ja, wunderbar. Ja. Also, mein Blick auf den Mittelstand. Und ihr wisst, ich bin großer Mittelstandsverehrer. Das ist wirklich so. Also, alles, was wir an Wahrheiten über den Mittelstand wissen, ja, Rückgrat der deutschen Wirtschaft, Rückgrat der deutschen Gesellschaft, Rückgrat der öffentlichen Ordnung. Ich brenne für den Mittelstand. Da schlägt mein Herz in meiner Sympathie. Was muss man da verlernen? Die mittelständischen Strukturen sind ja doch sehr geprägt aus einer patriarchalischen Struktur heraus. Ja, das ist das Erbe des Mittelstandes. Ja, da ist ein großer Chef an der Spitze. Das darf heute dann auch gerne Frau sein. Aber jedenfalls steht da jemand vorne, der weiß, wo es lang geht. Der kann alles. Der gibt Guidance. Ja, der gibt die Vorgaben. Und vor allem, er weiß alles. Und davon muss man sich frei machen. Also im Konzern als Generalistin, ich bin keine Spezialistin. Ich weiß bestimmt nicht alles. Und wenn ich mit meinem Wissen und meinem Können der einzige Definitionspunkt des Unternehmenserfolgs wäre, dann hätte ich dem Unternehmen massiv geschadet. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was der Mittelstand verlernen muss. Zuzulassen, dass man nicht alles weiß. Zuzulassen, dass man nicht alles kann. Zuzulassen, dass man auf seine Mitarbeiter in anderer Weise vertrauen muss und denen auch mehr Macht, also Empowerment ist der schönere Begriff, einräumen muss. Oder auch zu sagen, ich hole mir eine externe Hilfe rein. Wohlgemerkt nicht, um mir zu sagen, was ich machen soll, aber um mir dabei zu helfen, dahin zu kommen, wie ich verstehe, was ich machen muss und wie ich es dann implementiere. Also das ist der Punkt des Verlernens, eigentlich die eigene Stärke mal auf die Seite zu legen und nicht als Schwäche zu begreifen, dass man einfach nicht der Alleswisser, Alleskönner, Allesmacher sein muss.
Ja, dazu passt ja eigentlich auch dann ganz gut zum Thema Verlernen. Und jetzt sind wir ja gerade jetzt die letzten 5 Jahre und auch die nächsten 5 bis 10 Jahre haben wir sehr, sehr viel Generationswechsel im Mittelstand. Also das bedeutet ja, dass eigentlich der perfekte Zeitpunkt wäre, auch Dinge zu verlernen und andere Strukturen aufzubauen, alles auf mehr Schultern zu verteilen, auch das Mittelmanagement im Zweifel stärker mit einzubeziehen in diese Thematik.
Unbedingt.
Aber glaubst du, dass mittlere Management eher eine Bremse oder ein Hebel sein kann für so einen Mittelständler?
Ein klassisches sowohl als auch. Oder ein klassisches, es kommt darauf an, die Juristenantwort. Ich denke, es hängt ausschließlich davon ab, wie es gelingt, Führungskräfte im Mittelstand einzubinden und zu aktivieren. Wie es gelingt, das Anliegen Digitalisierung oder die Aufgabe Digitalisierung zu ihrem Anliegen zu machen. Davon hängt es meiner Meinung nach ausschließlich ab. Es hängt davon ab, dass ich die Leute ernst nehme, dass ich sie einbeziehe, dass ich sie ihre Ideen entwickeln lasse, dass ich sie vielleicht damit indirekt auch zwinge, sich kompetent zu machen oder einlade, ist vielleicht der schönere Begriff, sich Kompetenz zu machen. Und in meiner Erfahrung, ohne deine mittleren Führungskräfte geht es nicht. Du kannst nicht gegen den Widerstand deines mittleren Managements und übrigens aller Mitarbeiter anarbeiten. Du kannst es nicht. Wir sprachen vorhin hier im Vorfeld nochmal über Konzern. Es gibt ja furchtbare Begriffe im Konzern, so die Lähmschicht und ähnliches. Ja, das sind ja entsetzliche Begriffe. Und damit ist das mittlere Management gemeint, das sich eben einer Veränderung widersetzt. Aber wenn es gelingt, die Kompetenz, die da vorhanden ist, das Engagement übrigens auch, der Leistungswille, der hier da ist, zu aktivieren und einzubinden, dann werden die Führungskräfte im mittleren Management immer für den Erfolg entscheidend sein.
Aber jetzt würde mich an dieser Stelle deine ganz persönliche, langjährige Erfahrung interessieren. Deswegen lass uns da gerne mal ein Schrittchen weitergehen und mal darüber sprechen, von allgemeinen Digitalisierungsthesen bis hin zu deiner ganz persönlichen Erfahrung. Wie bist du in deiner letzten Station zum Beispiel? Wie hast du Veränderungen konkret angegangen?
Also meine letzte Station ist Wolters Kluwer, ja, 9 Jahre lang. Wolters Kluwer ist ein globaler Konzern, börsennotiert, also von daher die Rhythmen, die du angesprochen hast, Markus, mit denen bin ich gut vertraut. Und ich kam in eine Situation hinein vor 9 Jahren, wo ein Weltkonzern es in bilderbuchhafter Weise geschafft hat, aus verlegerischen Strukturen, also klassischen Verlagsstrukturen, in ein digitales Unternehmen sich zu verändern, mit weit über 90% digitalen Umsätzen. In Deutschland allerdings sind wir in einer relativ stagnativen Situation verblieben, was auch mit der Besonderheit des deutschen Marktes zu tun hat. Also die Inhalte, für die ich hier in Deutschland und Osteuropa verantwortlich war, der Bereich in unserem Unternehmen ist Recht und öffentliche Verwaltung. Also da ist man natürlich in wenig veränderungsorientierten Arbeitsweisen unterwegs in Deutschland. Ja, wir alle reden über die Notwendigkeit der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, die in anderen europäischen Ländern, wie wir alle wissen, ja auf einem ganz anderen Niveau ist. Also mit anderen Worten, man hatte eine sehr stagnative Situation im Markt und erst recht im Unternehmen, wo die alten Verlagsstrukturen doch noch recht zementiert waren. Und dem hat man versucht zu begegnen in der klassischen Art und Weise, die kennen wir aus ganz, ganz vielen Unternehmen. Ich sage jetzt schon mal in Anführungszeichen damals. Man hat definiert Tanker. Das ist der Oldschool-Bereich. Ja, der verdient das Geld, aber der fährt auf die Klippe zu. Die kann man schon mal alle abmelden. Und die Coolen, die sind dann im Speedboat. Und da ist natürlich auch der Chef. Und damit hat man eine Zweiklassengesellschaft geschaffen und schon mal unternehmenskulturell eine unhaltbare Situation herbeigeführt. Und das Wichtigste war für mich, eine Dynamik zu finden im Unternehmen, eine positive Dynamik im Unternehmen, wo sich alle Mitarbeiter hinter einer möglichen Zukunft in der Digitalisierung versammeln konnten, um es jetzt mal so zu sagen. Also alle mitzunehmen. Und dann habe ich das sehr klassisch gemacht und auch sehr, und da muss ich schmunzeln und sage, aus meiner Sicht ist es mittelständisch, ein bisschen stur. Ja. Ich habe meine ersten 100 Tage wirklich genommen, um zuzuhören. Ja. Und ihr seht mich hier mit meinem üblichen Notiztagebüchlein dabei. In den ersten 100 Tagen reines Zuhören habe ich 12 Stück geschrieben. Die habe ich auch immer noch. Meine Mitarbeiter kennen die auch alle. Ja. Das habe ich die ersten 100 Tage gemacht. Und ich habe gesagt, in den ersten 100 Tagen will ich keine Entscheidung treffen, weil die kann nur falsch sein. Weil dann komme ich von außen rein, habe irgendeinen Blick des Besserwissenden und das wird falsch. Danach habe ich eine Strategiegruppe zusammengerufen. Da waren 13 Mitarbeiter aus dem Unternehmen drin, nicht nur die coolen Digitalen, sondern aus jedem Unternehmensbereich, aus den alten, in Anführungszeichen, Verlagsbereichen, Marketing, Sales, natürlich auch die coolen Digitalen und so weiter. Also mit 13 Mitarbeitern aus allen Unternehmensbereichen und wir haben uns externe Hilfe geholt. Ja, wir haben uns mit Enable to Grow von der wunderbaren Stefanie Peters am Starnberger See begleiten lassen und von Martin Merkert. Warum 2? Enable to Grow für den externen Blick. Martin Merkert kannte als Beraterin das Unternehmen schon sehr von innen. Beide waren aber darauf konzentriert, den Prozess für uns zu strukturieren, uns in der Prozessdisziplin zu halten, die Ergebnisse immer wieder für uns zu strukturieren und aufzuarbeiten, sodass wir einfach nicht uns in der Diskussion verlieren. Und wir haben tatsächlich, also das mag sich für unsere Zuhörer vielleicht komisch anhören, 5 Monate gemeinsam Strategie gemacht. Mein Büro, das damals noch ein sehr präsidentiales Büro war, das gibt es alles nicht mehr in der Form, war dann unser War Room. Da haben wir uns einmal die Woche von morgens um 9, ich sag fast bis abends um 9, aber so in etwa war es, alle getroffen. Und dazwischen hatte jeder Hausaufgaben. über die Woche. Und so haben wir wirklich also grundlegend die Strategie neu aufgesetzt, gemeinsam aufgesetzt. Und der große Gewinn, den wir daraus hatten, ist, dass wir eine Strategie hatten, hinter der alle Unternehmensbereiche standen, weil alle Unternehmensbereiche mitgearbeitet haben. Und damit hatte ich auch meine Multiplikatoren gegen die Widerstände in den Bereichen. Denn es war ja nicht from the top, es war ja gemeinsame Arbeit und damit auch gemeinsam getragen. Und ich muss ehrlich sagen, das hat uns in eine Veränderungsdynamik gebracht, die ich mit einem Berater im Elfenbeinturm bestimmt nicht hingekriegt hätte. Und dann natürlich Kommunikation. Was haben wir gemacht? Wir sind wirklich auf Roadshow gegangen danach, von Abteilung zu Abteilung zu Abteilung in alle Niederlassungen, haben immer wieder die Strategie erklärt. Somit halt wirklich versucht, auch jeden verständlich zu machen, warum wir das tun. Und dass es nicht gegen das Alte ist, sondern für das Neue ist, indem das Alte ja aufgeht.
Das hört sich jetzt tatsächlich im ersten Moment nicht ganz so, auch aus unserer Erfahrung heraus, nicht dieser Prozess dann nicht mehr ganz so mittelständlich an, weil ja 5 Monate, 13 Leute, alle Abteilungen,
ja.
Wenn ich da an die Sprüche denke, ich muss arbeiten, habe keine Zeit für Strategie, ist das natürlich schon ein Brett. Das hört sich jetzt auch im ersten Moment natürlich dann total viel an. Ich muss auch noch eine Roadshow machen, muss die Leute kommunikativ mitnehmen auf die Reise, um sie hinter mir zu versammeln. Auf welche Hürden bist du denn dann in diesem Alltag und auf welche Bedenken bist du denn in deiner Arbeit gestoßen?
Die 13 Leute, das kannst du ja runterbrechen, das ist ja egal. Dann hast du halt 3 Führungskräfte. Du hast einen großartigen Meister, du hast einen großartigen, der dir die Prozesse strukturiert oder weiß der Geier. Ja?
Ja.
Dann kann man das ja runterbrechen. Worauf ich aber raus will, ist doch viel mehr zu sagen, nicht ich, der Chef, die Chefin, muss jetzt hier sagen, ja, ich denke mal nach und dann sage ich euch, wie das gemacht wird. Sondern ich kann mir Hilfe bei meinen Mitarbeitern holen oder andersrum, ich muss die mitnehmen, weil ohne die scheitere ich. Ja, ohne meine Leute kann ich keinen Erfolg haben. Und in der Digitalisierung schon gar nicht, weil Digitalisierung nicht, das haben wir vorhin schon gesagt, die Einführung eines IT, einer Software ist, sondern Digitalisierung ist eine grundlegende Veränderung der Arbeitsweise und damit auch des Mindsets im Unternehmen. Also deshalb kann ich das sehr wohl auf kleinere Strukturen übertragen. Es geht um das Prinzip. Und die 5 Monate klingen wahnsinnig lang, aber dazwischen haben wir auch geschafft. Also bei uns wird auch Umsatz gemacht.
Ja, und der Druck ist ja teilweise noch deutlich höher, was das Thema Umsatz machen angeht.
Börsennotierter Konzern, also da kann man über Druck ganz gut sprechen, ja. Aber es ist schon der Mut, und da sind wir beim Mut des Mittelstandes, weil wenn jemand Mut hat, ist es der Mittelstand, ja. Zu sagen, ich muss das jetzt aber machen, weil ich in meine Zukunft investiere. Und wer denkt nachhaltiger, langfristiger als der Mittelstand? Ja, also das ist in der DNA des Mittelstandes zu sagen, ich muss langfristig agieren, ich muss das gut durchdenken, ich muss das mit Umsicht einführen. Ich muss, und das ist auch wieder Konzernsprech, ja, Change Management. Ja, schon, aber das heißt ja nichts anderes, als dass es wirklich Chefsache ist, einen Veränderungsprozess durch das ganze Unternehmen durchzuskalieren, niemanden abzuhängen. Übrigens, da komme ich später nochmal drauf. Es gibt immer Leute, die nicht mitgenommen werden können, aber die müssen deshalb nicht abgehängt sein. Und mir die Mühe zu machen, anzuerkennen, dass Veränderung anstrengend ist für alle und schwierig ist für alle. Und ich trotzdem genug Zeit gebe dieser Veränderung, also weil man muss ja im Kopf mitkommen. Man darf auch nie vergessen, Veränderung macht immer allen Angst. Selbst denen, die sagen, ich finde Veränderung cool. Jedem macht Veränderung erstmal Angst. Und das meinte ich mit dieser Investition. Da klingt 5 Monate viel, aber wie gesagt, also wir haben auch geschafft,
ja.
Den operativen Druck, den teile auch ich mit dem Mittelstand. Ich wollte damit nur sagen, hier geht's um nichts, wo man mal dem Azubi was drüber über den Zaun wirft, ja, dann macht er eine Entscheidungsvorlage, der Chef sagt ja und dann ist es so. So funktioniert es nicht. Das funktioniert nur mit vollem Engagement und das funktioniert nur mit einer gewissen ruhigen Hand, die einfach anerkennt, dass ein Prozess, der wirklich internalisiert werden muss, halt auch die Ruhe und die Zeit der Internalisierung braucht.
Aber ich denke, genau das ist natürlich auch jetzt für mich eins der wichtigsten Takeaways, die ich jetzt so raushöre, ist das Thema, dass selbst die Digitalisierung eine Strategie benötigt. Und ich glaube, daran hängt es manchmal auch bei mittelständischen Unternehmen, die denken, es ist ein IT-Projekt, da ist jetzt mein IT-Lab für zuständig. Und man hängt das gar nicht so hoch auf, obwohl es vielleicht braucht. Es braucht Digitalisierung, braucht eine Strategie. Und ich könnte mir vorstellen, dass es oft genau dort unterschätzt wird.
Eine Strategie ist ja denke ich, auch ganz wichtig, insbesondere weil oftmals hört man, ja, Digitalisierung haben wir gerade, weil wir machen, haben jetzt WLAN in der Fertigung. Mhm. Aber was ist eigentlich so das langfristige Ziel? Wie kann uns das langfristig eigentlich helfen?
Ja. Also ich würde das schon unterscheiden. Das eine ist, ich führe eine Software ein. Also was weiß ich, im Kundenservice.
Ja, auch ein Stück weit Digitalisierung.
Ja, das ist ein IT-Projekt dann. Mhm. Ja. Aber ihr seid ja, wo ihr denkt, das ist ja woanders. Und das ist ja auch eine Frage, was will das Unternehmen gerade? Also ist es wirklich an dem Punkt, wo es einfach nur sagt, naja, also wir haben im Kundenservice, brauchen wir eine andere Struktur. Wir haben da jetzt eine Software, die hilft uns, die Anrufe entgegenzunehmen und zu organisieren und so weiter. Dann kann man das ja machen mit geringem Aufwand. Aber ihr seid ja woanders. Ihr denkt ja an der strategischen Ebene.
Genau.
Ihr denkt ja an der Ebene Unternehmenszukunft. Ihr denkt ja an der Ebene, ohne Digitalisierung wird mein Unternehmen nicht in die Zukunft kommen. Das ist ja die Ebene, an der ihr denkt.
Zukunftsfähigkeit.
Ganz genau, Zukunftsfähigkeit. Aber wenn ich an der Ebene bin und wenn ich weiß als Unternehmer im Mittelstand, es geht um Zukunftsfähigkeit und nicht um die Einführung einer Software, dann bin ich ja gefragt. Dann ist ja zutiefst meine Verantwortung angesprochen als Unternehmer in der Nachhaltigkeit, der in langen Zyklen plant und so weiter. Das würde ich nur unterscheiden wollen. Wie gesagt, ein IT-Projekt kann ein IT-Projekt sein. Eure Ebene ist eine andere. Eure Ebene ist eine grundlegende Aufstellung. Ja, Zukunftsfähigkeit ist einfach der richtige Begriff. Und da bin ich wieder bei meinem Plädoyer. Zukunftsfähigkeit mache ich nicht von Mittwoch um 3 bis Donnerstag um 5. Ja, und dann ist sie da. Damit überrasche ich aber auch niemanden unserer Zuhörer. Change Management ist ein Dauerzustand. Es geht nie mehr weg. Weil wenn wir gucken, wie schnell sich die Dinge verändern, wir haben, bevor der Podcast jetzt gestartet hat, über KI hier gefachsimpelt, ja. Das Unternehmen durch die fortwährenden Veränderungen zu führen, das ist die vornehmste Aufgabe des Unternehmers.
Absolut, aber du hast vorhin auch ganz richtig auch das Thema Haltung und auch Mitarbeiter und interne Kommunikation angesprochen. Hast du da so 2, 3 konkrete Beispiele? Wie hast du in der Vergangenheit es geschafft, die Mitarbeiter mitzunehmen?
Ja, also ich denke, ich greife da nochmal zurück auf das Bild, das ich hatte von Tanker und Speedboat. Das ist für mich der Kardinalsfehler in der Digitalisierung. Der Chef sitzt auf dem Speedboat und die Mitarbeiterschaft in der Majorität, die über 50-Jährigen, die sitzen auf dem Tanker und sind im Untergang geweiht. Ja, man braucht sie aber noch, weil die das Geld verdienen. Also so geht das nicht. Wie immer, und auch das weiß jeder, der im Mittelstand unternehmerische Verantwortung hat, es geht immer um Glaubwürdigkeit. Es geht immer darum, dass man das meint, was man sagt. Es geht immer darum, dass man bei dem bleibt. Also nicht im Sinne von Verbohrtheit, ja, immer wieder offen sein und dazulernen, das meine ich damit nicht. Aber dass klar wird, dass alle wissen, er oder sie steht komplett dahinter. Und dass man nicht nur die strategische Klarheit hat, sondern auch in der Umsetzung, in der operativen Umsetzung, die genau die gleiche Stringenz und Klarheit hat. Die Leute müssen sehen, dass das, was man sagt, auch gemeint ist und dass man das lebt und macht. Das ist Glaubwürdigkeit, die man aufbaut. Und sie müssen wissen, dass man dabei ist, dass man nicht aus der Ferne zuguckt und das für ein Experiment hält und mal guckt, wie das so ist. Sondern dass man zutiefst mit ganzer Seele und dem ganzen Wollen am Erfolg, hinter dem Erfolg der Digitalisierung steht. Und ich finde noch was, was im Konzern übrigens viel, viel schwieriger ist und im Mittelstand, zumindest in meiner vielleicht auch idealisierten Vorstellung vom Mittelstand, viel einfacher ist, ganz nah an den Mitarbeitern zu sein, seine Leute zu kennen, auch zu wissen, wer welche Sorgen hat und die auch ernst zu nehmen und auch mit den Leuten darüber zu plaudern, uns nicht abzutun. Und auch nicht überheblich zu sein, sondern nah bei seinen Leuten zu sein. Wie gesagt, wenn es einer kann, dann kann das der Mittelstand.
Ja, und Bock haben.
Ja, genau.
Lass uns doch mal ein kleines Gedankenspiel gerade machen. Wenn du jetzt, stell dir mal vor, du übernimmst morgen einen Mittelständler, 20 Unternehmen, hast nicht gerade viel Budget. Wie würdest du an dieses Thema rangehen? Hast noch Thema alles in Papierform, alles Akten, da geht noch die Schriftmappe durch. Und wie würdest du so dein Projekt angehen? Was würdest du in den ersten 100 Tagen tun?
Ich würde es aber genauso machen. Also ich käme wieder mit diesem Heftchen hier rein, ja, das ihr seht, die Zuschauer nicht. Bei 20 Mitarbeitern hätte ich vielleicht nicht so viele, aber ich würde wieder erst mit jedem reden. Und wenn ich meine jedem, dann meine ich jeden. So, damit die Leute sich erstmal ernst genommen fühlen. Und wissen, ich mein's ernst mit ihnen. Ja, und ich bin interessiert. Und ich stehe nicht oben drüber und weiß es sowieso besser, weil ich von außen komme. Und dann würde ich mir aussuchen, wer sind meine Veränderungsträger? Also wer ist da, von dem ich weiß, den kriege ich, den kann ich begeistern oder der begeistert mich? Die gibt's ja auch. Also wo sind meine Change Agents? Und die muss man versammeln und die muss man zusammenbringen. Und dann muss man nochmal ganz genau hinhören und sagen, wo sind denn die Stillen? Weil die gibt's auch. Es gibt immer die wahnsinnig klugen Stillen. Und die musst du finden. Und die musst du mit reinnehmen. Und dann hast du eine Projektgruppe. Und die müssen nicht 13 sein, die können 4 sein. 5. Ja, mit dir als Chef. Und dann machst du genau das Gleiche. Du fängst an, was weiß ich, zum Feierabend hin eine Stunde abzuzwacken. Wir setzen uns zusammen und wir denken nach gemeinsam. Eine frühere Kollegin, bewunderte Kollegin von mir sagte immer, wir hirnen zusammen. Ja? Und dann entsteht was. Also ich weiß nicht, in kleineren Strukturen ist es immer schwieriger, sich externe Hilfe reinzuholen. Es lohnt sich aber, weil die einem hilft, zu reflektieren, den Prozess zu strukturieren. Nochmal, nicht die denken lassen. Denken muss man selbst. Die helfen einem nur beim Denken. So würde ich es auch wieder machen. Und dann ans Werk gehen. Also nicht dabei, das ist vielleicht nochmal ein guter Punkt. Also nicht denken, wenn du zu Ende gedacht hast, ist das Ding fertig? Dann fängt's ja erst an. Und dann kommt auch der Schmerz, dass, na, ja, also nicht alles läuft gleich rund und nicht alles kommt immer gleich gut an im Markt oder im Unternehmen und nicht alles. Also dann fängt die Arbeit ja erst an. Und dann brauchst du wieder diesen Ringschluss dieser Truppe, die den Enthusiasmus hält und die auch mal erklärt im Unternehmen, warum das jetzt mal schwierig sein kann oder muss und darf und die dir hilft, die Leute zusammenzuhalten.
Gibt es einen Glaubenssatz, den du früher hattest, auch so in deiner Führung, den du heute ganz anders siehst?
Bleiben wir mal gerade bei diesem Punkt, alle mitnehmen. Ich wollte alle mitnehmen. Also ich bin halt, naja, man nennt es vielleicht Perfektionist, aber das ist ja auch immer ein komischer Begriff. Aber man will ja mal alle gewinnen. Man will ja alle überzeugen. Das funktioniert nicht. Und in meinem Glaubenssatz, ich würde jetzt sagen, ich habe zu viel Zeit verwandt auf Leute, die ich nicht mitnehmen konnte. Und ich hätte noch mehr Aufmerksamkeit legen auf die, die gebrannt haben für die Veränderung, weil das sind ja meine, ich habe sie gerade Change Agents genannt, die helfen mir ja dann, entweder die mitzunehmen, die ich nicht mitnehmen kann, oder die bleiben dann so, wie sie sind, solange sie es okay finden, mitzugehen. Also das würde ich anders machen. Ich würde mich mehr, also dieses klassische Gallup-Prinzip auf Stärken, also Stärken und nicht an Schwächen rumfeilen, das hat man in der Theorie besser drauf als in der Praxis. Das wäre was, was ich für mich gern besser machen würde beim nächsten Mal. Ein Glaubenssatz, den ich verändern würde.
Super.
Ich versuche jetzt mal, jetzt haben wir ja sehr, sehr viel über das Thema Digitalisierung gesprochen. Ich werde jetzt mal versuchen, unser Gespräch mal für unsere Zuhörer in so 3 Takeaways zusammenzufassen. Und ihr könnt gerne ergänzen, Irene und Martina, ob ich da etwas vergessen habe. Erster Punkt, der wesentlichste Punkt, dass Digitalisierung, wenn es nicht nur um eine kleine Software-Einführung ist, Chefsache ist. Mhm. Und dass der Chef ja das Thema mit Leidenschaft vorantreiben muss, aber auch ein Team braucht. Ein Team, was mit ihm gemeinsam an diesen Projekten arbeitet, bestenfalls aus allen Bereichen, aus allen Abteilungen, weil du musst alle mitnehmen auf diese Reise. Der zweite Punkt, den ich mitnehmen würde, ist das Thema Kommunikation. Reden, 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 immer wieder klar machen, warum machen wir diesen ganzen Spaß hier eigentlich? Einfach auch so dieses Zielbild zu haben, wo wollen wir in der Zukunft hin und warum machen wir das jetzt? Und warum sitzen wir hier auch öfter mal mit mehreren Leuten regelmäßig zusammen, damit dann den Leuten klar zu machen, dass das was mit Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu tun hat? Und den dritten Punkt, den hast du jetzt als letztes angesprochen, ich kann nicht alle mitnehmen und man sollte sich davon auch verabschieden, zu versuchen, alle mitzunehmen, sondern die mitnehmen, die Bock darauf haben, an diesem Projekt zu arbeiten oder an der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu arbeiten. Das ist ja nicht nur ein Digitalisierungsthema, sondern genau. In allen Projekten ganz so genau. Und allen Change-Themen so, dass man mit denen arbeitet und auch die mitnimmt, ja, verstärkt, die Bock haben. Und natürlich schaut, dass man auf der anderen Seite keinen an der Straßenseite liegen lässt.
Genau.
Sondern schon die Intention hat, die Leute mitzunehmen.
Ja.
Ein Punkt würde ich doch noch ergänzen, und das ist auch ein paar Mal rübergekommen, was mich auch beeindruckt hat, dass vieles, worüber wir jetzt gesprochen haben und Martina auch erzählt hat aus der Vergangenheit, auch vieles mit Haltung zu tun. Das hat nicht immer was mit Budget oder Hierarchie zu tun, sondern mit Haltung, wie man zu diesen Themen steht. Und das würde ich gerne noch ergänzend als vierten Takeaway für heute mit aufnehmen. Ja, liebe Martina, vielen, vielen Dank für deine Klarheit, deine Energie und auch deinen Perspektivwechsel, den du heute hier mit uns geteilt hast. Und erlaube mir vielleicht noch zum Schluss einen Satz, der etwas persönlich ist. Du hast dich ja nicht nur intensiv mit Digitalisierung, Führung und Transformation beschäftigt, sondern jetzt aktuell tust du es ja gerade im Hinblick auf deinen persönlichen nächsten Schritt und auf deinen sozusagen, wenn man das so sagen kann, Vorruhestand. Daher meine Frage an dich, was würdest du heute ganz konkret an die Zuhörer, Zuhörerinnen, an uns, aber auch an den Mittelstand, was würdest du mit auf den Weg geben, bevor du aus dem Maschinenraum der Transformation vielleicht in den Liegestuhl dich begibst, falls du es tust?
Was würde ich mit auf den Weg geben? Also Liegestuhl, ich habe immer vom Liegestuhl geträumt, aber mir wird der Liegestuhl langweilig, bevor ich ihn aufgeklappt habe. Das ist meine Erfahrung. Was würde ich mit auf den Weg geben? Also, dreierlei. Das erste ist, dass man seinen Ausstieg und seinen Abschied selbstbestimmt und mittelfristig, wenn nicht langfristig, plant. Also ich habe in allen 6 Ländern, für die ich verantwortlich bin, in 18 Monaten mir die Zeit genommen, die Nachfolge wirklich sorgfältig aufzubauen im Konzern. Also ja, mittelständisches Handeln im Konzern. Ja, und transparent und nachvollziehbar für alle. Was passiert denn da? Nicht die Bruder ist von heute auf morgen weg, alle sind erschreckt, sondern ganz transparent, nachvollziehbar, Staffelholzübergaben, schrittweisen, gemeinsames Auftreten, mehr Visibilität für die Nachfolgerin, in diesem Fall die wunderbare Stefanie Walter in Deutschland. Und so, das ist das eine. Selbstbestimmt und langfristig transparent, sichtbar planen. Das andere ist, für sich selbst sorgen. Ja, was will ich denn danach machen? Und ich weiß das, ich sehne mich nach dem Liegestuhl, aber ich gehöre nicht in den Liegestuhl. Ja. Und ich habe das ja anfangs schon gesagt, ich hatte das große Glück, dass Transformationsmanagement als Expertise meine große Erfüllung ist. Das mache ich jetzt auch in der Selbstständigkeit als Coach und Consultant für entweder personenindividuelle Transformationsprozesse oder natürlich dann organisatorische, betriebliche Transformationsprozesse, weil das meine Leidenschaft ist. Und ich würde nur jedem auch mitgeben wollen, macht euch Gedanken, was ihr danach machen wollt. Also das eine ist ja Muße, Zeit für Kreativität, die wünscht sich jeder. Das andere ist Sinn, Sinnstiftung und Erfüllung. Ich war mit meinem Mann jetzt 4 Tage lang im Rheingau, beim Rheingau Musikfestival auf einer Kulturreise und habe dort unter anderem eine wunderbare Entdeckung gemacht, die ich Ihnen sehr ans Herz lege. Das ist das Reinhard-Ernst-Museum in Wiesbaden. Und der Reinhard-Ernst ist ein Mittelständler, ein Maschinenbauer aus Limburg. So, und was ist sein Anliegen? Er sagt, sein Erfolg, seinen herausragenden Erfolg verdankt er seinen Mitarbeitern, seinen großartigen, kreativen, engagierten Mitarbeitern. Und deshalb, sagt er, ist die Heranführung an Kreativität für Kinder. Ja, die Kinder müssen schon an Kreativität herangeführt werden. Also sein Museum ist vormittags nur Schulklassen und Kitas gewidmet. Also worauf ich raus will, warum mich der Reinhard Ernst so wahnsinnig begeistert hat, ist Sinnstiftung. Liegestuhl ist keine Sinnstiftung. Liegestuhl ist klasse. Da liest man ein schönes Buch, das ist auch wieder leer. Ja, aber achten Sie drauf, dass Sie selbst planen, einen schönen Abgang haben, das auch feiern und zelebrieren und Ihre Mitarbeiter feiern, sich feiern lassen. Jeder braucht Abschied, die, die bleiben, die, die gehen. Und dann achten Sie drauf, dass Sie in Ihrer Erfüllung bleiben, sonst wird es Ihnen furchtbar fad.
Vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall für deine so tollen Impulse, die du heute uns und ich bin mir sicher auch allen Zuhörern mitgeteilt hast und mitgegeben hast. Falls es dir doch mal ein bisschen langweilig werden sollte, melde dich bei uns. Wir kennen so den einen oder anderen Mittelständler, der sicherlich von deiner Expertise profitieren würde. Alles, alles Liebe und vielen Dank, dass du heute dabei warst. Und wir sehen uns bestimmt nochmal hier und da und laufen übrigens über den Weg.
Ja, super. Darauf freue ich mich, Irene und Markus. Danke, dass ich heute da sein durfte.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Und für alle da draußen, wer immer noch glaubt, nach diesem sehr, sehr intensiven Gespräch, dass eine Digitalisierung oder ein Digitalisierungsprojekt ein klassisches Anfang und ein Ende hätte, dem empfehle ich, einfach nochmal zurückspulen und sich die ganze Folge nochmal von vorne anhören.
Falls euch diese Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast, teilt ihn mit anderen und lasst gerne uns euer Feedback da. Und wir freuen uns jetzt schon wahnsinnig auf die nächste Episode mit euch. Bis bald.
Ciao.
Tschüss.